Willkommen bei Sicher Leben, Smart Versichert. Der Podcast für Versicherung, Mindset und finanzielle Klarheit. Hier geht's um echte Sicherheit, smarte Geldentscheidungen und dein selbstbestimmtes Leben. Kurz, klar und ehrlich. Let's go. Viel Spaß bei Versicherungen mit Sandra.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und zwar reden wir heute über Betongold. Viele Menschen haben allerdings kein Betongold, sondern sind einfach dem Betonrausch verfallen. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute einen netten Podcast-Gast haben, einen Interviewpartner, auch bekannt als Nico Wurt oder auch bekannt als mein Mann, der bei uns die ganzen Baufinanzierungen macht. Nico, hi, grüß dich.
Hi, ich grüße dich und es freut mich, heute hier zu sein und über das Thema Betongold zu sprechen.
Ja, total cool. Nico, du hast ja bereits viele Jahre in der Baufinanzierung gearbeitet, schon lange bevor du den Weg zur Allianz gefunden hast. Erzähl mal, was war deine Aufgabe genau früher?
Ja, was war meine Aufgabe früher? Also ich habe Privatpersonen in ihr Eigenheim gebracht oder habe auch Privatpersonen als begleitet im Bereich Kapitalanlage, also in dem Thema Betongold. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Themen, einmal das Eigenheim und einmal das Thema Kapitalanlage. Und ich denke, heute ist auch extrem wichtig, darüber zu sprechen, über das Thema Eigenheim, weil viele freuen sich natürlich über das Thema Eigenheim oder wünschen sich ein Eigenheim, aber öfters mal kann es sogar dein eigenes finanzielles Grab sein.
Ja, total spannend. Genau darum ging es in meiner letzten Podcast-Folge. Also um es mal kurz zusammenzufassen, du hast viele Menschen auf dem Weg ins Eigenheim begleitet. Du weißt, wie Immobilien clever nutzt. Wir unterhalten uns da, glaube ich, auch täglich privat drüber. Das ist eines deiner Lieblingsthemen. Aber du hast halt auch gesehen, wie man sich damit ruinieren kann. Und genau darüber reden wir in dieser Podcast-Folge. Nico, magst du mal erzählen, was hast du in dieser Zeit, als du früher bei der LBS warst, dann zum Schluss bei der Wüstenrot und jetzt vielleicht auch bei der Allianz, über die Deutschen und über ihren Traum vom Eigenheim gelernt?
Ja, die letzten Beratungen und natürlich auch die letzten Jahren habe ich immer wieder festgestellt, dass viele Deutsche vielleicht ihr Eigenheim möchten, aber die sind nicht bereit, dieses Opfer zu bringen. Was meine ich damit? Es kamen sehr, sehr viele zu mir mit eigentlich null Eigenkapital oder vielleicht mit 5% der Gesamtkosten, also vielleicht mal 5.000 oder 10.000 Euro. Aber es ist einfach zu wenig in Deutschland, weil allein die Baunebenkosten bzw. die Erwerbsnebenkosten, wo hier bei uns in Baden-Württemberg ohne Makler bei 7% immer standardmäßig liegen und bei 500.000 Euro sind das einfach mal schnell 35.000 Euro und die will eigentlich die Bank schon von vornherein. Und die meisten erwarten auch eine niedrige Rate, also eine niedrige Kreditrate. Und meistens gehen sie sogar so rein, dass sie sagen, ja, ich will eigentlich die gleiche Rate wie bei meiner Warmiete. Und das funktioniert aber heutzutage nicht mehr, weil einfach die Zinsen auch extrem stark gestiegen sind. Natürlich auch die Immobilienpreise. Und deswegen muss man sich dann einfach am Anfang überlegen, möchte ich wirklich das Opfer und möchte ich einfach mehr bezahlen für mein Eigenheim, dass ich wirklich ein Eigenheim habe? Oder bleibe ich lieber in Miete und kaufe mir einfach eine Immobilie als Kapitalanlage, als Geldanlage.
Und also Kapitalanlage meinst du wahrscheinlich damit, dass man sagt, da hatten wir es ja heute auch im Auto drüber, dass man sagt, manchmal ist es besser, dass die Leute selber in Miete wohnen und dann so eine Ein- oder Zweiraumwohnung kaufen, die sie dann auch wieder vermieten, bevor sie praktisch selber was kaufen, wo sie bewohnen, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil man muss ja auch einsehen, die Bank möchte immer Sicherheit. Die Sicherheit bekommt sie natürlich durch die Immobilie und durch die Bonität des Kreditnehmers.
Also wenn man sagt, ich bin angestellt und jemand kriegt regelmäßig sein Gehalt und kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nach, ne?
Genau, richtig. Mhm. Und eigentlich ist es viel lukrativer, für einen selber, aber auch für die Bank. Wenn ich jetzt eine kleine Wohnung zum Beispiel kaufe mit 40, 50, 60 Quadratmeter, also ein bis zwei Zimmerwohnung, und kaufe die ein für eine Vermietung und bleib lieber selber in Miete. Wieso? Weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe, noch mehr Immobilien zu kaufen, beziehungsweise vielleicht noch eine andere Geldanlage bespare. Weil es ist so, wenn ich ein Eigenheim kaufe, ist meistens bei dem Kauf die Entscheidung getroffen, was werde ich die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre als Geldanlage nutzen. Und bei den meisten Deutschen ist es halt dann das Eigenheim. Weil, sind wir doch mal ehrlich, die Löhne steigen nicht so extrem wie natürlich die Kosten in einem Haus. Und es ist nicht nur die Kreditrate, sondern es ist die Versicherung, es ist der Unterhalt, wie zum Beispiel Strom, Wasser und Heizkosten.
Dann die variable Risiko, wie jetzt zum Beispiel gerade der Staat, das muss man einfach mit einrechnen. Auf einmal war das so, dass jeder irgendwie, der eine Ölheizung hatte oder was anderes, auf einmal stand es im Raum, er muss die Heizung erneuern.
Ja, und das ist einfach so, ich sage jetzt mal, durch die Hintertür eine Zwangsenteignung, weil viele Leute haben einfach nicht auf der Seite 30 bis 100.000 Euro zusätzlich in ihre Immobilie zu investieren. Und wenn ich jetzt einfach eine Wohnung habe, dann tut es sich erstmal auf die ganzen Eigentümer verteilen natürlich. Und zweitens kann ich diese Kosten wieder umlegen auf den Mieter, beziehungsweise kann es ja auch an der Steuer absetzen, und es geht einfach nicht direkt auf mein Netto, sondern auf mein Brutto. Und da ist man einfach finanziell viel, viel besser aufgestellt, wie wenn ich halt wirklich zwanghaft an einem Eigenheim dranhänge. Ja.
Wem würdest du, also wir hatten es ja heute drüber ganz privat, das Eigenheim im Sinne von zum Beispiel einem Einfamilienhaus finanziell, also das ist ein absoluter Luxus und in meiner Welt ist das überhaupt gar keine Geldanlage. Und wir hatten es heute privat ganz drüber, dass wir der Meinung sind, dass jemand nur dann sich ein Einfamilienhäuschen kaufen kann, ob es jetzt Einfamilienhaus ist oder Doppelhaus, wenn der wirklich viel Geld übrig hat, weil das ist einfach ein Luxusgut. Ich finde, es ist ein Mythos zu sagen, dass ein Einfamilienhaus in irgendeiner Weise irgendwie eine Geldanlage ist. Also ich finde, das ist das der allergrößte Aberglaube. Vielleicht magst du mal erzählen, wie wir zu dieser These denn kommen.
Ja, also erstmal ist es ja so, die Kreditrate wird ja aus meinem versteuerten Netto bezahlt. Das heißt, ich kriege ja von meinem Arbeitgeber, wenn ich angestellt bin, kriege ich ja meinen Bruttolohn, beispielsweise 3.000 oder 4.000 Euro. Dann bleiben ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro netto. Und von dieser Summe muss ich dann erstmal meine Kreditrate bezahlen. Das heißt, ich muss erstmal mein Brutto versteuern lassen, und dann zahle ich aus meinem versteuerten Vermögen diese Immobilie ab. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Immobilie, ist eigentlich egal, ob die jetzt neu oder auch gebraucht wäre. An einer Immobilie, an einem Einfamilienhaus kommen locker alle 15 bis 20 Jahre Reparaturkosten. So, die Reparaturkosten kann ich wieder nicht von der Steuer absetzen und muss sie wieder aus meinem versteuerten Netto bezahlen.
Und das Problem ist, wenn ich das nicht mache, dann sieht das Haus einfach innerhalb von kurzer Zeit scheiße aus. Sind wir doch mal ehrlich?
Ja.
Und das mindert den Wert des Einfamilienhäuschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe jetzt ein Haus, habe 30 Jahre lang nichts gemacht, keine Fassade, der Hof nicht neu gepflastert, keine Ahnung, was da alles so kommen kann, also viele Dinge. Ich würde da gar nichts dran tun und ich möchte sie dann verkaufen, dann sieht die einfach so ein bisschen abgerockt aus, was ja auch den Wert des Hauses mindert. Das heißt, wenn ich doch ein Häuschen habe, dann bin ich ja auch nicht nur verpflichtet, aus eigenem Interesse das Haus zu pflegen, weil ich sage, ich will es schön haben daheim, sondern ich bin auch verpflichtet, weil ich sonst meine eigene vermeintliche Geldanlage vermodern lasse, oder?
Ja, richtig. Und viele sehen halt das Einfamilienhaus als Geldanlage, weil sie dann zu sich selber sagen, ja, in der Rente brauche ich dann keine Miete mehr bezahlen. Das ist aber auch ein Trugschluss, weil, stell dir mal vor, du hast jetzt eine Immobilie, die ist jetzt von mir aus 40 Jahre alt oder 30 Jahre, je nachdem, wann man die Immobilie gekauft hat. Und jetzt ist man Rente, im Ruhestand. Und genau jetzt kommt das Heizungsgesetz zum Beispiel, und jetzt bin ich verpflichtet, je nach Alter von der Heizung oder je nach Alter vom Gebäude, einfach mal eine neue Heizung einzubauen. Oder es geht irgendwas kaputt, dann muss ich natürlich auch irgendwas reparieren. Das heißt, ich habe trotzdem Ausgaben für meine Immobilie. Ich habe auch laufende Versicherungen wie die Wohngebäudeversicherung.
Ja, wobei die habe ich ja auch als Mieter, also
Richtig, die habe ich auch als Mieter, aber wenn ich als Mieter in einer Wohnung wohne, dann teilt sich das auf die gesamte Summe, auf die ganzen Wohnungen auf.
ja, aber da ist sie dann auch teurer. Also hier merkt man jetzt, liebe Zuhörer, ich bin pro Versicherung und der Nico kommt halt einfach aus der Baufinanzierungsbranche. Ist so ein bisschen Milchmädchenrechnung. Auch wir zwei sind uns nicht immer einer Meinung. Aber unabhängig davon, ich habe viele Kunden bei mir in der im Kundengespräch, die dann sagen, ach Sandra, du und das Heizungsgesetz, hör doch jetzt mal auf, drauf rumzureiten. Dann sage ich immer, ja, also mein bestes Beispiel ist so, sind so meine Eltern mit ihrer Doppelhaushälfte, die sie hatten. Und auf einmal, das war total spannend, stand im Gemeindeblättle, dass vor der Tür Kies verboten ist. Also die hatte so eine richtig schöne Kiesanlage vor der Tür. Ich glaube mich sogar daran erinnern, das hat ein Gartenbauer sogar gemacht. Also das heißt, du kamst zur Wohnungstür oder Haustür und der Vorgarten war praktisch mit Kies ausgelegt und überall waren so bunte Pflanzen da dazwischen und so ein Gras, so ein Pampasgras, sah echt gut aus. Und dann stand da völlig aus dem Nichts im Gemeindeblättle, ab sofort verboten bei uns in der Gemeinde. Man soll das bitte entfernen wegen den Wespen und Bienen. Das hat sie dann auch gemacht, aber auch das hat Geld gekostet. Also das erstmal aufzubauen, dass der Vorgarten schön aussieht, dann das wieder wegzufahren, dann wieder Rindenmulch zu kaufen, der das dann wieder auspflegt und dann wieder die Pflanzen. Und ich habe einfach nur gedacht, Wahnsinn. Also wahrscheinlich hätte sie das nicht weggemacht, hätte die wahrscheinlich ein Ordnungsgeld oder sowas bekommen. Also ja, also was wollen wir, glaube ich, damit sagen? Mit einem Eigenheim, also unabhängig jetzt davon, ob es eine Wohnung ist oder ein Einfamilienhäuschen, aber beim Häuschen viel, viel mehr, hat man nicht nur das Thema, dass man das alles bezahlt aus dem Netto heraus, sondern man hat auch das Thema, dass diese Lebenszeit, die genauso knapp bemessen ist wie jetzt zum Beispiel das Einkommen, das Nettovermögen, einfach man davon viel aufwenden muss. Und nicht für jeden Menschen ist ein Einfamilienhäuschen das Ding, wo man sagt, also ich.
Ja, ich würde einfach sagen, um das ganz kurz zu halten, wenn man ein Eigenheim möchte, ein Haus, gerne, aber man soll auf jeden Fall finanzielle Reserve haben und soll sich auch bewusst sein, es ist definitiv keine Geldanlage, weil es kommt immer wieder was zusätzlich, eine Investition. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Immobilie als Geldanlage nutzen, dann wäre es natürlich sinnvoll, in Miete zu bleiben. Ich würde mir dann einfach zwei, drei, vier, fünf Wohnungen kaufen, zeitversetzt natürlich. Und das ist einfach der Vorteil. Ihr könnt die Abschreibung nutzen. Was ist eine Abschreibung? Der Staat sozusagen sagt, auf eine Immobilie ist eine Abnutzung. Und in der Regel sind es 2%, bei Neubauten 3%. Und von dieser Summe, zum Beispiel bei 200.000 Euro in einer Wohnung, sind es dann einfach mal schnell 4.000 Euro, wo ich von meiner Steuer absetzen kann. So. Und wenn ich da einfach mehrere Immobilien habe, kann ich das einfach als Steuervorteil sehen. Der Mieter zahlt meine Immobilie ab und
Im
ich
Normalfall, wenn er bezahlt,
im
ne?
Normalfall natürlich, ja, dann zahlt er einfach die Immobilie ab und dann ist das Thema irgendwann abbezahlt und ich habe zusätzlich noch Steuervorteile mitgenommen. Jetzt kann es aber sein, dass ich irgendwann sage, okay, ich verkaufe jetzt ein, zwei Immobilien. Und diese ein, zwei Immobilien, wo ich dann verkaufe, kann ich ja als Eigenkapital nehmen für meine eigene Finanzierung beziehungsweise für mein Eigenheim. Und dann habe ich einfach weniger Finanzierungskosten und die Immobilie wäre dann fast gleich abbezahlt. So macht es am meisten Sinn.
Ganz konkret, Nico, Frage an dich: Ist es ein Fehler, das Eigenheim als Altersvorsorge zu sehen?
Also aus finanzieller Sicht definitiv. Aus emotionaler Sicht nein. Warum? Weil viele tun natürlich sehr viel Emotion in ein Haus reinstecken und sie haben einfach ihre eigene Ruhe, sie können alles machen, was sie wollen. Das ist natürlich richtig schön und nice to have, aber aus finanzieller Sicht macht es natürlich gar keinen Sinn, ein Eigenheim als Altersvorsorge zu sehen, weil ich muss immer wieder reinvestieren. Da sollte einfach also wenn wir jetzt im Bereich Immobilien bleiben, einfach eine Kapitalanlage kaufen, eine Wohnung zum Beispiel.
Was sind typische Denkfehler bei Immobilienkäufe?
was ich die letzten Jahre immer wieder gehört habe, ja, die Immobilienpreise sind doch viel zu teuer. Ich will jetzt nicht investieren. Und da auch ein kleines Beispiel, mein Vater war genauso, der hat immer gesagt, ja, jetzt zu kaufen bringt nichts, das ist viel zu teuer. Und die Immobilienpreise sind immer wieder gestiegen und immer kam die gleiche Aussage, es ist immer zu teuer. So, das heißt, der beste Zeitpunkt wird es nie geben. Jetzt ist aber ein richtig guter Zeitpunkt, Immobilien zu kaufen. Wieso? Weil erstens ist jetzt gerade ein richtig Käufermarkt, das heißt, ich kann gerade richtig gut verhandeln und zusätzlich steigen die Mieten sowieso die nächsten Jahre noch weiter an. Warum? Weil einfach zu wenig gebaut wird und die Nachfrage ist extrem da, aber das Angebot auf dem Markt ist komplett weggebrochen, weil keiner mehr irgendwas baut. Deswegen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, aber Handel antizyklisch. Also wenn jeder kauft, kaufe nicht. Wenn jeder verkauft, dann kaufe ein oder fang an zu bauen.
Das sage ich auch immer bei Aktien. Wenn da die Leute kommen und sagen, meine Freunde haben gesagt, ich soll jetzt auf gar keinen Fall kaufen, sage ich immer zu meinen Kunden, dann kauf. Und wenn sie alle sagen, man soll kaufen, dann kauf nicht mehr, weil dann ist es überteuert.
Richtig. Und viele sagen dann noch, ja, die Zinsen sind jetzt zu teuer. Ja, richtig. Wenn ich mein Eigenheim kaufe, natürlich, ja, gebe ich dir recht. 4% oder 3,5% ist natürlich jetzt nicht wenig im Vergleich zu früher mit 0,8 oder 1%.
Wobei auch das eine große Chance gerade ist, weil durch das, dass die Zinsen so gestiegen sind, kaufen nicht mehr viele, so wie du schon gesagt hast, es ist ein absoluter Käufermarkt und ich kann brutals verhandeln. Ich kann verhandeln mit Handwerker, ich merke
Ja.
das immer mehr gerade. Ich kann verhandeln mit den Immobilienverkäufern, weil die, wo jetzt verkaufen, die müssen verkaufen. Weil jeder, der Immobilien besitzt und jetzt weiß er ja, hey, es kriegt nicht jeder eine Finanzierung, der verkauft gerade nicht. Also eigentlich ist auch das wieder eine geile Situation.
Ja, auf jeden Fall. Also noch mal kurz zu deiner Aussage. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte mein Eigenheim kaufen, ja, ich will jetzt ein Einfamilienhaus kaufen, dann kauft am besten eine Bestandsimmobilie, die, ich sage jetzt mal, vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt ist. Die hatten dann einen Energiestandard laut diesem Energieausweis DEF, je nachdem. Und die könnt ihr jetzt kaufen und könnt sie richtig stark verhandeln. Also ihr könnt ruhig 20, 30, 40% runter handeln. Und
Wow.
die Leute lassen das auch jetzt mittlerweile zu. Also ich habe jetzt letztens erst mit einem gesprochen, der hat 150.000 € runter gehandelt. Einfach mal so.
Oder der Fall, den wir kennen aus unserem Umfeld, wo jemand eine Immobilie angeboten hat für eine Mio und jetzt einfach für die Hälfte gekauft hat,
Ja,
ja.
richtig. Vor 2 Jahren angeboten auf dem Markt, wo die Zinsen noch niedrig waren, für 1.050.000. Und jetzt hat er sie gekauft für 550.000. Natürlich muss ich extrem viel daran jetzt tun, ja.
Aber das hätte ich ja auch vor einem Jahr tun müssen.
Aber das hätte ich
Oder
vor zwei, drei
zwei.
Jahren auch tun müssen. Und was will ich jetzt eigentlich sagen? Man sagt ja immer, die Zinsen sind hoch. Wenn ihr jetzt ein Eigenheim holt oder ihr kauft jetzt eine Immobilie zur Kapitalanlage, das ist jetzt mal egal, dann gibt es noch immer Förderkredite, wo euch, also von der KfW, wo bei der Sanierung euch unterstützen in einem Bereich mit Tilgungszuschuss und einen niedrigen Kreditzins pro Wohneinheit. So, und jetzt nochmal zum Anfang, weil ich ja gesagt habe, die Zinsen sind so hoch. Ja, wenn ich Privates bezahle, ist es natürlich jetzt nicht wenig, aber historisch sind die Zinsen immer noch niedrig. Wenn ich aber vermiete, dann kann ich die Zinsen zu 100% von meinen Steuern absetzen und von meinen Mieteinnahmen. Das heißt im Prinzip, ihr zahlt sie ja in der Regel nicht. Und jetzt nutzt einfach die Möglichkeit, Immobilien super zu verhandeln und einfach jetzt einzusteigen, wie noch länger zu warten, wenn wieder irgendwann die ganzen Leute auf den Immobilienmarkt sich stürzen und sagen, so, jetzt muss ich kaufen, weil jeder das andere macht.
Also ich glaube, man kann das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch ganz krass zusammenfassen. Und zwar in, man kann keine pauschale Aussage treffen. Es kommt immer auf die finanzielle Situation des Kunden an oder von dir als Person, der gerade zuhört. Und es kommt auf die Immobilie an, wie hoch die Steuerbelastung ist, dass man da sagt, hey, man macht vielleicht ein steuerattraktives Modell. Natürlich sind wir keine Steuerberater. Aber ich glaube, man kann nie pauschal sagen, das ist gut oder das ist schlecht, weil manchmal kann es ja auch sein, dass man eine Immobilie eher teuer einkauft, aber dafür coole KfW-Kredite kriegt.
Ja klar, da muss man jetzt einfach schauen, wie die Immobilie aussieht. Die neuen KfW-Kredite fördern halt nur noch die neuen Effizienzhäuser, also KfW 40. Es gibt noch einen neuen Kredit mit KfW 55 noch, aber da muss man ein paar Sachen beachten.
Aber ich glaube, das brauchst du gar nicht im Detail erzählen, weil das Thema ist ja bei
Das
der
wechselt immer wieder.
KfW-Kredite, ist ja, dass die sich gefühlt wöchentlich ändern. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum die Banken KfW-Kredite nicht, also meine These ist, die Banken beraten KfW-Kredite, also 90%, nicht gut, weil A, ist es ultra anstrengend, die Programme auf dem Schirm zu haben. Ich sehe ja immer, wie lange du manchmal liest, wenn du eine Beratung hast. Also Stunden gehen da manchmal drauf für einen KfW-Kredit, ja, und für das Konzept zu erstellen. Und dann ist es ja auch so, dass man bei den KfW-Krediten, die sind zwar attraktiv, aber je attraktiver ein Zins ist, desto niedriger wird auch der Baufinanzierer oder Baufinanzierungsberater entschädigt, sage ich jetzt mal. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, dass man immer, wenn man den Wunsch hat, das langfristig plant, am besten vorher mal mit seinem Bankberater redet, vielleicht mal vorher mit jemand redet, der das schon öfters gemacht hat oder viele Jahre. Und dann geht man praktisch auf die Suche und viele suchen eher emotional. Die gehen dann auf Immobilien-Scout und sagen, oh, das ist mein Einfamilienhäuschen, das will ich, egal was es kostet. Und dann werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, dann wird die Familie angerufen, hey, kriege ich einen Vorschuss, keine Ahnung, aufs Erbe, das habe ich auch schon oft erlebt, ja, obwohl die Leute noch leben. Und dann lädt sich so ein Einfamilienhäuschen total emotional auf und ich sage immer, das ist wie so ein goldener Hamsterkäfig, weil das soll natürlich nicht passieren. Also manchmal macht es in der Tat mehr Sinn, in meiner Welt in Miete zu bleiben und dann lieber ein, zwei Zimmerwohnungen zu kaufen, die man dann vermietet.
Ja, definitiv. Und was ich abschließend auch noch sagen kann, geht wirklich zu jemand, egal zu wem, also der, wo das jetzt auch schon länger macht und der auch ein Interesse hat, dass es dem Kunden nachher gut geht, also euch selber. Was meine ich damit? Es geht immer um das Konzept, es geht nicht immer nur um den bestmöglichen und günstigen Zins, dass ich einfach ein Bankdarlehen aufnehme und jetzt bin ich da einfach gut beraten, sondern es geht nachher um das Konzept. Was passiert nachher in 5, 10, 15, 20 Jahren? So weit denken die Leute meistens gar nicht auf der Bank. Die legen halt meistens einfach ein Annuitätedarlehen, so heißt es, ist ein ganz normales Bankdarlehen, einfach dahin und dann geht oft der Preiskampf los. Der eine bietet 3,9, der nächste 3,8, der nächste 4,1. Aber es geht nachher gar nicht um nur den Zins, sondern es geht wirklich nachher um das Konzept oder vielleicht sogar die Mischkalkulation, also der Mischzins. Und da finde ich einfach unabhängige Berater im Bereich Baufinanzierung extrem, extrem wichtig und auch gut. Warum? Weil die einfach einen Zugriff auf ganz, ganz viele Banken haben, vielleicht auch Bausparkassen, so wie wir jetzt auch bei der Allianz mit der Wüstenrot. Und da kann man einfach ein super Konzept ausarbeiten, will der Kunde eine sichere Finanzierung oder möchte einfach eine günstige Finanzierung. Und da kommt es halt auch immer drauf an, auf den finanziellen Aspekt. Und deswegen kann ich nur sagen, sucht euch einen Berater, der euch wirklich von Anfang bis Ende begleitet, nicht nur irgendwie 5 bis 10 Jahre.
Welche Rolle spielt die Zinsbindung beim Finanzieren von Immobilien?
Das habe ich eigentlich gerade eben schon gesagt. Also ist schon ein wichtiger Aspekt. Natürlich muss man sagen, 10-jährige Zinsbindungen sind in der Regel immer die günstigsten. Dann gibt es ja 15 oder 20 Jahre. Wobei man muss ja beachten, wenn ich 15 oder 20 Jahre Zinsbindung mache und ich sage dann zum Beispiel, ich möchte wirklich die Sicherheit, aber ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl, was passiert in 10 Jahren, wenn der Zins doch niedriger wäre, kann ich euch ganz klar beruhigen. Ich kann nach 10 Jahren ein Sonderkündigungsrecht ziehen mit einem 6-monatigen Kündigungsrecht und dann bin ich sofort draußen. Das heißt, ihr könnt auch jederzeit wechseln. Also wer wirklich Sicherheit möchte und Planbarkeit, der wählt eine lange Zinsbindung. Wer einfach sagt, okay, ich habe das durchkalkuliert, nach 10 Jahren, egal was mit dem Zinsmarkt passiert, ich kann es mir immer noch leisten, der geht eher auf 10 Jahre und sagt halt, ich nehme den günstigen Zins mit.
Ja, das ist ja das, was jetzt passiert und deswegen würde ich jedem empfehlen, so früh wie möglich sich mal um seine Finanzierung oder Anschlussfinanzierung zu kümmern, weil es gibt eine Statistik, dass die ganzen Finanzierungen jetzt auslaufen, klappt es ab 26, ab nächstes Jahr gibt es ein großes Thema, wo es statistisch belegt ist, dass es ganz viele Häuser auf dem Markt spült, weil die Leute sich die Anschlussfinanzierung nicht mehr leisten können, weil der Zins so gestiegen ist. Also ich hätte da sogar ein Beispiel aus unserem privaten Leben. Und zwar, wir haben eine Wohnung gekauft in Raum Offenburg. Und damals war das so, hätten wir die finanziert ohne Eigenkapital, waren wir, glaube ich, bei Zins und Tilgung, also der monatlichen Belastung, auch genannt als Annuität, bei, ich glaube, 1,8, ne?
Bei
1,000.
1,8, ja.
Und würden wir die heute kaufen, wären wir bei 3,8. Also 2.000 Euro mehr, nur weil der Zins gestiegen ist.
Richtig.
Und deswegen darf man den Zins einfach nicht unterschätzen. Deswegen muss man sich so früh wie möglich kümmern, weil das, was ich halt merke, der Durchschnittsdeutsche duckt sich eher. Und das finde ich ganz schlimm, ja. Aber der duckt sich eher und denkt, oh ja, irgendwann wird es besser. Nee, also finanzieller Wohlstand beginnt dann, wenn man früh genug die Verantwortung übernimmt. Thema Altersarmut, auch so ein Thema. Und einfach immer wieder rechnet und sagt, oh, gibt es da gerade eine Chance? Oh, wie läuft es denn gerade? Oh, muss ich ein bisschen was auf die Seite legen? Also mein Lebensmotto ist ja immer, das Leben ist hart, entscheide dich für dein Hart. Gesundheit ist hart, Krankheit ist hart, finanzieller Wohlstand ist hart, weil man muss den sich hart erarbeiten. Aber finanziell pleite zu sein, ist halt einfach auch hart.
Richtig.
Deswegen immer so früh wie möglich sich drum kümmern.
Ja,
Was würdest du unseren Zuhörern mitgeben zum Thema Anschlussfinanzierung?
ich würde definitiv immer das alles vorplanen, wie du schon gesagt hast. Ich kann nicht einfach auf irgendwas hoffen. Hoffen, das wird nie funktionieren. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, hoffentlich sind nächstes Jahr die Zinsen niedrig oder irgendwie die Regierung oder die EZB macht es schon. Das ist das falsche, die falsche Denkweise. Was kann ich zur Anschlussfinanzierung mitgeben? Also, wenn ihr jetzt noch etwas Zeit mitbringt, mehrere Jahre, kann ich euch ganz klar sagen, das Thema Bausparen ist sehr, sehr interessant. Warum ist es interessant? Natürlich gibt es jetzt ganz viele, die das sehr negativ behaftet sind. Aber das Thema Bausparer ist halt so: Ich kann einen Bausparvertrag ansparen und habe dann später den Zugriff auf einen niedrigen Zins. Das wird natürlich planbar dann auch ablaufen. Ich weiß auch, welche Rate ich später habe. Und jetzt bei der Wüstenrot gibt es immer noch aktuell super Bauspartarife, die einen Zins garantieren von je nachdem, wie ich es haben möchte, zwischen 0,45% und 2% Darlehenszins. Also das wäre extrem attraktiv. Oder das sogenannte Vorwartdarlehen. Was bedeutet Vorwartdarlehen? Ich kann jetzt für die Zukunft, also für die nächsten 2 bis 5 Jahren, jetzt schon meine Finanzierung fixen. Das bedeutet, ich kann jetzt schon abschließen, aber das Darlehen geht erst in Zukunft, also in 2 bis 5 Jahren los. Und so habe ich einfach eine Planbarkeit von meiner Zukunft. Und die 2 Punkte kann ich da mitgeben.
Cool. Ey, Nico, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Ich glaube, wir haben heute richtig viel von dir gelernt, mitbekommen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne. Lieber Zuhörer, überhaupt kein Thema. Jetzt würde ich aber gerne noch zwei, drei Fragen an dich stellen, Nico. Bitte immer nur pro Frage zwei, drei Sätze, ja? Und zwar quick and dirty. Wie wichtig ist es als Paar, beim Thema Finanzen an einem Strang zu ziehen?
Extrem wichtig.
Super. Vielleicht ein Satz mehr, ja?
Ja, extrem wichtig,
Wie
weil,
machst du das zum Beispiel?
also bei uns ist es so, wir haben natürlich unsere Aufgaben geteilt. Ich mache mehr unsere Finanzen oder Baufinanzierung, du machst natürlich eher mehr das Versicherungsthema. Aber ich finde es extrem wichtig, gemeinsam als Paar oder natürlich als Ehepartner immer wieder über die Finanzen zu sprechen, weil das ist ja Statistik auch, also so wie die Statistik zeigt, auch oft der Scheidungs- oder Trennungsgrund.
Gab es in deiner Beratungszeit, wo du Leute zur Baufinanzierung beratet hast oder die gebaut haben, gab es da Paare, die sich in dieser Zeit zerstritten oder vielleicht sogar getrennt haben? Weil Statistik sagt, jede siebte Ehe trennt sich, wenn man baut.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie erlebt. Ich habe aber auch schon einige Kunden weggeschickt, wo ich das gemerkt habe, dass die auf einem wackeligen Bein stehen und die wollte unbedingt eine Finanzierung. Und das gibt es ja so eine Haushaltsrechnung, also Einnahme-Ausgabe. Und meistens die, wo ich weggeschickt habe, habe halt einen Überschuss von monatlich 50 bis 100 Euro gehabt. Das ist eigentlich ein Todesurteil in diesem Bereich. Weil wenn irgendwas steigt, dann bin ich minus, im Minus.
Cool, das war mir gar nicht bekannt. Das zeigt mal wieder, wie kompetent und ehrlich du einfach berätst. Okay, nächste Frage. Was sind deine drei persönlichen Regeln im Umgang mit Geld als Paar oder Ehepaar? Was würdest du sagen? Was sind so die drei Regeln, die uns ausmachen?
Transparenz und Offenheit, dann ein Ziel gemeinsam verfolgen in diesem Bereich und nicht immer konsumieren, sondern auch sparen.
Genau. Und ich glaube, wir haben uns auch noch nie wegen Geld gestritten.
Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Nee, wir haben das immer,
Nur diskutiert.
ja, diskutiert. Ey, apropos Fun Fact, bei uns passiert es das öfters, dass ich aufs Konto gucke oder auf Kreditkarte und dann kriegt mein Mann, also bei uns ist es immer so, wenn irgendwas passiert ist, ist erstmal er schuld, ja. Also immer ist er schuld bei mir. Und mittlerweile kann er da aber auch echt gut drüber stehen. Und dann schreibe ich ihm manchmal eine böse WhatsApp und sage, was hast du schon wieder gekauft? Und dann schreibst du mir ganz oft zurück, ja. Und dann schicke ich auch so, wie so ein Psycho, 10 Ausrufezeichen gefühlt, ja. Und dann schreibst du immer ganz oft zurück, hey, das war der Urlaub, hey, da hast du das und das gekauft. Also, Fun Fact, das war eigentlich immer ich. Aber schuld war immer erst der Nico. Okay. Zu guter Letzt, Nico, dein Top-Tipp für alle, die finanziell frei sein wollen.
Ich könnte jetzt in 60 Sekunden sagen, wie du finanziell frei wirst mit Immobilie. Das könnte ich jetzt machen.
Ja, dann schieß los.
Also ganz einfach, spar dir 10.000 bis 20.000 € an, nimm diese 10.000 bis 20.000 €, kauf eine kleine Wohnung und das wiederholst du 10 Jahre lang. Du kaufst jedes Jahr eine Immobilie als Kapitalanlage natürlich,
Eine kleine, ne?
eine kleine Wohnung, also ein bis zwei Zimmerwohnung und das wiederholst du 10 Jahre lang. Da hast du 10 Immobilien. Stell dir mal vor, eine Immobilie hat ungefähr einen Wert von 150.000 € in einer normalen Lage. Dann bist du eigentlich in 10 Jahren 1,5 Millionen schwer, also in Sachwerte. Und zusätzlich gibt diese Immobilie dann eigentlich auch noch einen Cashflow von einer Mieteinnahme. Das heißt, so könntest du eigentlich finanziell frei werden. Oder natürlich im Bereich Aktien, wie auch immer. Aber da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen.
Mega, Top-Tipp. Also, liebe Zuhörer, wenn du dir überlegst, ein Eigenheim zu kaufen oder gerade mitten in diesem Prozess bist oder in einer Finanzierungsfrage, dann melde dich doch gerne bei uns. Wir helfen dir nicht nur mit Struktur oder auch Versicherung, sondern auch mit Klarheit und manchmal auch mit einem ehrlichen Nein, wie wir es jetzt gemerkt haben. Denn Wohlstand entsteht nicht beim Unterschreiben irgendwelcher Kreditverträge, sondern beim Verstehen und von einem Konzept. Also, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Nico.
Bis nächstes Mal.
Das war Sicher Leben, smart versichert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen finanzielle Klarheit gut tut. Bis zur nächsten Folge. Bleib smart versichert.